NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Kohlenhydrate, Vitamine oder Ballaststoffe. Das Essen, das gesund für uns ist, ist nicht immer für jeden das, was ihm schmeckt. All die verschiedenen Ernährungsratgeber und ärztlichen Empfehlungen können manchmal auch ziemlich verwirren. Ist Milch gesund oder sollten wir lieber auf die Ersatzgetränke aus Soja, Reis oder Mandeln umsteigen? Sollten wir lieber mehr Kohlenhydrate essen oder besser doch weniger? Über neue Ernährungsstudien, aber auch die Frage, warum es so viele davon gibt, die immer wieder etwas anderes sagen, geht es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Ein weiteres Thema in der Sendung, die Folgen des Klimawandels. Und zwar speziell in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die Erdatmosphäre sollten wir auf jeden Fall gern haben. Sie ist schließlich so etwas wie eine Schutzhülle um unseren Planeten. Nicht zuletzt sind wir auch durch sie vor der kosmischen Strahlung geschützt, den sehr energiereichen Partikeln, die im Weltall herumfliegen. Aber je weiter wir uns von der Erdoberfläche entfernen, desto mehr von diesen kleinen Teilchen treffen doch auf unseren Körper und können unsere Zellen zerstören und auch in unserem Erbgut erhebliche Schäden anrichten. Die NASA hat die Stärke der kosmischen Strahlung in verschiedenen Höhen bei einem Ballonflug nun genauer untersucht. Guido Meyer mit Ergebnissen.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann.
Dann könnte man als Passagier aber bisweilen doch Ängste und Sorgen haben, ob womöglich nicht nur die Freiheit, sondern auch die Strahlung über den Wolken grenzenlos ist.
Let's say you're at a resort in the Alps.
Angenommen, Sie sind in einem Hotel in den Alpen, vielleicht so auf 3000 Metern Höhe. Dort bekommen Sie schon die doppelte Strahlendosis ab als auf dem Erdboden. Das ist aber immer noch harmlos. Fliegen Sie hingegen 10, 11, 12 Kilometer hoch in einem Flugzeug, ist die Strahlenbelastung um ein Vielfaches höher. Dann ist die restliche Atmosphäre über Ihnen nämlich nur noch sehr dünn. Ken Tobiska und sein Team erforschen für die US-Raumfahrtbehörde NASA die Strahlung, die aus dem Weltraum kommt. Genauer gesagt, was mit ihr in der Atmosphäre passiert. Ihr Ziel, zu bestimmen, in welcher Höhe die kosmische Strahlung wie stark ist.
Everybody is in contact with these particles when they fly.
Jeder kommt mit diesen Partikeln in Kontakt, wenn er fliegt. Entscheidend ist die Dosis, multipliziert mit der Zeit, in der sich Flugpassagiere in diesen Höhen aufhalten. Das ist so wie einmal Röntgen. Ja, die Strahlenbelastung ist für kurze Zeit höher, aber es erhöht nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Lassen Sie sich aber jeden Tag röntgen, summieren sich die Effekte. Erklärt Guillaume Grunow vom Langley Research Center der NASA im US-Bundesstaat Virginia. Bislang gab es dazu nur Modellrechnungen. Und die sagten, im offenen Weltraum, da ist die Strahlung am höchsten. Aber wo in der Atmosphäre gehen die meisten Protonen, Elektronen und Ionen der kosmischen Strahlung nieder? Und wo sind die meisten von ihnen in unserer Luft? Dazu haben die Forscher ein Ballon-Experiment gestartet mit dem Namen RADx, das Radiation Dosimetry Experiment. Wir haben den Ballon im US-Bundesstaat New Mexico gestartet. Er ist in eine Höhe von 32 Kilometern gestiegen. Dort haben wir die ersten Messungen vorgenommen. Danach ist der Ballon abgestiegen, herunter bis auf ungefähr 20 Kilometer. Dort haben wir noch einmal die Wechselwirkungen der Protonen mit der Atmosphäre untersucht. Schließlich haben wir den Ballon noch weiter sinken lassen und während des Abstiegs weiter Messungen durchgeführt. Dabei bekam der Heliumballon Unterstützung aus einem Flugzeug, das vom Armstrong Flight Research Center der NASA im kalifornischen Edwards aufgestiegen ist. Durch diese zeitgleichen Messungen in unterschiedlichen Höhen konnten die Wissenschaftler regelrechte Kettenreaktionen nachweisen, die sich in der Atmosphäre durch die eintretende kosmische Strahlung abspielen.
By the time you get down to aircraft altitudes at
Wenn Sie sich der Flughöhe von 10 bis 12 Kilometern nähern, fliegen Sie durch ein regelrechtes Bad oder durch eine Suppe von Teilchen, die bei Kollisionen mit anderen Teilchen weiter oben entstanden sind. Viele finden ihren Weg von außerhalb durch die Aluminiumhülle eines Flugzeugs. Ihre Energie ist nicht mehr so hoch wie die der primären Teilchen aus dem All. aber sie ist noch hoch genug, um dem menschlichen Körper Schaden zuzufügen. Diese Teilchen können sowohl unsere Zellen als auch unsere Erbsubstanz zerstören. Und über einen längeren Zeitraum erhöhen sie das Krebsrisiko. Die Forscher fanden heraus, die kosmische Strahlung nimmt keineswegs ab, je tiefer in der Atmosphäre die Messungen angestellt werden. Durch die Kettenreaktion gibt es in tieferen Schichten sogar mehr von ihr. Und tatsächlich ließ sich die kosmische Strahlung auch in der Höhe von 3000 Metern nachweisen, also in Bergeshöhe. Diese Teilchen sind jedoch nicht mehr so hochenergetisch wie die Ursprungsteilchen und dadurch nicht ganz so gefährlich für den Menschen. Aber für jemanden, der sich regelmäßig in noch höheren Gegenden aufhält, wie Vielflieger, immer noch gefährlich genug. Für Reisende hilfreich wäre eine Art kosmische Wettervorhersage, findet Guillaume Grinoff von der NASA. Wenn Sie in den nächsten x Stunden fliegen, ist die Strahlungsdosis, die Sie abbekommen, so und so hoch. Solch eine Prognose bräuchten wir. In ein paar Jahren könnten solche Vorhersagen Wirklichkeit werden. Und dann könnten Flugpassagiere die Gewissheit haben, dass die Überreste der kosmischen Strahlung für sie keine Gefahr darstellen. Denn dann
würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Das war ein Beitrag von Guido Meyer.
You're still in love with me. No matter how hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't call, 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 call me. You've taken all the time you need.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Imelda May. Die CD heißt Life, Love, Flesh, Blood. Unser Schwerpunkt in dieser Woche, die Ernährung. Wir essen nicht nur, um zu überleben, so viel steht fest. Das Essen hat in allen Kulturen auch eine soziale Komponente. Ein Grund, warum Menschen lieber in Gesellschaft essen. Aber auch das, was wir essen, kann unser Sozialverhalten beeinflussen. Das haben Forscher aus Lübeck, München und London jetzt herausgefunden. Tatsächlich sind unser Verhalten und unsere Entscheidungen messbar davon abhängig, was wir zu uns genommen haben. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Wie entscheiden wir uns in bestimmten Situationen? Nehmen wir ein Angebot an? Lehnen wir es ab? Kooperieren wir oder ziehen wir lieber unser Ding durch? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Über diese Frage denken nicht nur die Philosophen seit gut 2000 Jahren nach, sondern auch andere Wissenschaftler. Neu ist, was Neurowissenschaftler und Mediziner jetzt experimentell untersucht haben. Sie wollten nämlich wissen, ob und wie die Ernährung menschliche Entscheidungen beeinflusst. Dazu mussten die Studienteilnehmer zuerst frühstücken und danach um Geld spielen, ein sogenanntes Ultimatum-Game.
Der Proband bekommt wiederholt Angebote, wie ein Geldbetrag zwischen ihm und einem Gegenspieler aufgeteilt wird. Der Gegenspieler, der bestimmt, wie das Aufteilungsverhältnis ist. Und der Proband kann sagen, ob das Angebot angenommen wird oder abgelehnt wird. Nimmt er an, bekommen beide den vorgeschlagenen Betrag. Lehnt er ab, bekommt keiner was.
Erklärt der Internist Sebastian Schmid vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck. Der Spezialist für hormonelle Stoffwechselprozesse hat diese Studie geleitet.
Da hat jeder für sich so eine gewisse Gerechtigkeitsschwelle. Ab wann wird ein Angebot unfair? Wenn es eine 50-50-Lösung ist, sagt man, ja, das ist fair, das nehme ich an. Wenn ich Ihnen von 10 Euro nur einen Cent zusprechen würde und ich würde 9,99 Euro behalten, würden Sie höchstwahrscheinlich dieses unfaire Angebot ablehnen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die Höhe der Kohlenhydratmenge beim Frühstück im Vergleich zur Proteinmenge ganz eklatant diese Bewertungsgrundlage verschiebt.
Denn je mehr Kohlenhydrate ein Studienteilnehmer zu sich genommen hatte, desto unwilliger war er, ein unfaires Angebot anzunehmen. Die Zusammensetzung des Frühstücks wirkte sich also direkt auf das Verhalten aus.
Und da sind wir relativ zügig auf bestimmte Bausteine gekommen, die in der Verstoffwechslung von Nahrungsbestandteilen entstehen. Das sind sogenannte lange neutrale Aminosäuren. Und diese wiederum dienen als Bausteine für Botenstoffe, die für die Kommunikation einzelner Nervenzellen im Gehirn wichtig sind.
Die kohlehydratreiche Nahrung führt also zu einem Anstieg dieser langen Aminosäuren im Blut und damit zu einem Mehr von bestimmten Botenstoffen im Gehirn, sagt die Neurowissenschaftlerin So-Young Park von der Universität Lübeck, die ihre 5-monatige Tochter Clara beim Gespräch genauso wie bei der Arbeit dabei hat.
Was aber ganz lange gezweifelt wurde, ist, ob das überhaupt ausreicht, um unser Verhalten und Denken zu verändern. Natürlich ist Hirnneurotransmitter essentiell für unser Gedanken und auch unser Verhalten. Aber ob diese Veränderung ausreicht, das war lange umstritten.
Aber jetzt konnten die Lübecker Forscher den Beweis antreten. Die vermehrte Produktion der Botenstoffe verändert das Verhalten, und zwar messbar. Und das liegt nach derzeitigem Kenntnisstand vor allem am Botenstoff Dopamin. Dieser sogenannte Neurotransmitter wird zwar im Volksmund Glückshormon genannt, hat aber im menschlichen Organismus weitaus mehr Aufgaben als glücklich zu machen, sagt So-Young Park, die Studie gemeinsam mit Sebastian Schmid geleitet hat.
Dopamin ist so eine Art Allrounder, macht so ziemlich alles im Gehirn und auch so Sachen wie Sucht. Also es ist sehr, sehr in vielen Funktionen involviert.
Die Studienteilnehmer haben also mit mehr Dopamin die Absichten ihres Gegenübers in der experimentellen Spielsituation schneller durchschaut und waren weniger kooperativ, wenn sie den Eindruck hatten, über den Tisch gezogen zu werden. Wenn sie also, wie im Beispiel von Sebastian Schmid, nur ganz wenig Geld bekommen sollten, während sich der Gegenspieler den Großteil der Summe in die Tasche stecken wollte. Hatten sich die Probanden aber proteinreicher ernährt, dann waren sie geduldiger und sogar eher bereit, einem für sie unfairen Vorschlag zuzustimmen.
Wenn man bedenkt, dass wir dreimal am Tag essen, ja, und jeden Tag, und wenn unsere Ernährung so einen Einfluss auf unser Verhalten und unser Denken hat, dann ist es schon beeindruckend.
Trotz dieser neuen Erkenntnisse ist nicht klar, was das für den Alltag bedeutet. Ist es gut, wenn Menschen kooperativer sind und selbst bei unfairen Angeboten im Sinne des sozialen Friedens mitmachen? Oder ist es wünschenswert, andere kritisch und misstrauisch zu beäugen? In der Studie ging es eher darum, den direkten Einfluss unserer Ernährung auf unsere Entscheidungen zu untersuchen. Auch darüber, wie lange die Auswirkungen der Ernährung auf unsere Entscheidungen nach dem Essen andauern und welche langfristigen Effekte es gibt, können die Forscher jetzt noch nicht sagen. Fest aber steht, dass sie auch Antworten auf diese Fragen bekommen wollen. Erste Studien dazu laufen schon.
Unsere Ernährung beeinflusst unsere Entscheidungen. Daniela Remus berichtete.
Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste inside. I'm dying, outside I'm crying black tears.
Soja, Mandel, Reis oder Getreidemilch. Die Liste der pflanzlichen Ersatzgetränke für Kuhmilch ist inzwischen lang. Getränke, die im Trend liegen. In den Supermärkten füllen sie die Regale und sie werden gekauft. Nicht nur von Menschen mit einer Laktoseunverträglichkeit. Immer mehr Menschen steigen von der Kuhmilch auch auf die pflanzlichen Ersatzgetränke um, weil sie die insgesamt für gesünder halten. Aber ist das so? Annette Eversberg ist dieser Frage nachgegangen.
Eines steht fest: Hafermilch, Reismilch, Mandel, Kokos oder Nussmilch und auch die Sojamilch sind nicht mit der wirklichen Milch, also der von Kühen, zu vergleichen. Sie sind anders. Deshalb dürfen sie auch im Handel nicht als Milch bezeichnet werden, sondern nur als Milchersatzprodukte, weiß Margret Richter, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bonn.
Der Ersatz bezieht sich sicherlich vor allen Dingen auf die Verwendung. Die werden halt ähnlich verwendet wie Milchprodukte, also pur getrunken oder zum Beispiel im Müsli gegessen. Aber von der Zusammensetzung her sind sie mehr oder weniger ähnlich. Es wird zum Teil versucht, durch Anreicherung eine sehr ähnliche Nährstoffgehalt zu erreichen. Zum Teil ist die Zusammensetzung doch entfernt von Milch.
Denn Milch enthält, so Margret Richter,
Kalzium vor allem, aber auch Vitamin B12 ist in Milch enthalten, Zink und vor allen Dingen in Nicht-Bioprodukten, also in konventionellen Produkten, ist auch Jod enthalten, was durchaus zur Jodversorgung beiträgt. Weil das Futter von konventionellen Tieren angereichert wird mit Jod und das von Biotieren nicht so stark angereichert werden darf und deswegen ist das hauptsächlich bei den konventionellen Produkten dann enthalten.
Im Gegensatz zur Milch ist die Basis pflanzlicher Drinks vor allem Wasser, aber dennoch enthalten sie Fett, mal weniger, mal mehr. Auch der Zuckergehalt kann hoch oder niedrig sein, zum Beispiel bei der Mandelmilch.
Die Mandelmilch hat auch weniger Protein zum Beispiel als jetzt Kuhmilch. Generell haben Milchersatzprodukte halt auch kein Cholesterin, weil es alpenpflanzliche Produkte sind und keine tierischen Produkte. Das heißt, das trifft auch für die Mandelmilch zu. Gerade die Mandel- und Nussmilchen sind sehr häufig auch angereichert mit Zucker, weil das eben den süßlichen Geschmack unterstützen soll.
Zucker, aber auch ein zu hoher Fettgehalt können allerdings bei den pflanzlichen Drinks auch ein Problem sein. Genau wie bestimmte Inhaltsstoffe, an denen es anders als in der Milch mangelt. Die Reismilch zum Beispiel hat einen hohen Zuckergehalt, ist aber arm an Nährstoffen. Es gibt auch Milch aus Dinkel. Hier ist nicht nur der Eiweißgehalt gering, es fehlen auch Vitamine und Mineralstoffe. Aber manche Milchersatzgetränke haben auch deutliche Vorzüge. Kokosmilch enthält viel Kalium, Natrium und Magnesium. Auch die Sojamilch hat für unsere Gesundheit wertvolle Inhaltsstoffe. Der Gehalt an Eiweiß gleicht bei ihr dem der Kuhmilch und sie liefert auch Kalzium, was bei anderen Ersatzdrinks extra zugesetzt wird. Aber eines ist bei allen Milchersatzgetränken, genauso wie bei der Kuhmilch, das Gleiche. Allergiker müssen vorsichtig mit den Getränken sein, sagt Margret Richter.
Durchaus gehören Nüsse und dann auch Mandeln, aber auch Soja zu den 14 Hauptallergenen, die auch gekennzeichnet werden müssen. Dazu gehört aber zum Beispiel auch die Milch und auch glutenhaltiges Getreide. Das heißt, es gibt sehr viele Produkte, die Allergien auslösen können. Und jemand, der auf Mandeln allergisch ist, sollte keine Mandelmilch trinken.
Wer gerne Sojamilch trinkt, sollte darauf achten, dass sie auf keinen Fall als Milchersatz für Säuglinge geeignet ist, warnt das Bundesamt für Risikobewertung. Klaus Richter von der Abteilung für Lebensmittelsicherheit des Bundesamtes.
Säuglinge brauchen zunächst Muttermilch und wenn das nicht geht, brauchen sie definierte Säuglingsanfangnahrung bzw. Säuglingsfolgenahrung bis 12 Monate. Also man kann kein Säugling mit Sojagetränken ernähren alleine, das geht nicht.
Erst Kleinkinder ab 12 Monaten können auch schon einmal Sojamilch bekommen, sagt Richter.
Es ist aber nicht gedacht für die alleinige Ernährung, nicht für die tägliche, längerfristige Ernährung. Es ist ein Zusatz, nichts weiter.
Für die Ernährung von Jugendlichen und Erwachsenen gilt jedoch generell. Alles, was man isst, sollte in den täglichen Ernährungsplan eingebaut werden. Damit man mit allen Nährstoffen versorgt wird und weder zu viel Zucker noch zu viel gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt. Wenn man dabei die Milch ersetzen muss oder will, spricht erst einmal nichts gegen die pflanzlichen Milchersatzgetränke, sagt Margret Richter.
Ich denke, die pflanzlichen Produkte kann man genauso verwenden, wie man Milch verwenden würde. Das heißt, als Getränk, zum Müsli, zum Kochen auch. Hier muss man eben wirklich darauf gucken, ob das Produkt die gleichen Inhaltsstoffe hat, also zum Beispiel mit Kalzium angereichert ist. Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man sich Gedanken machen, wie man sonst eventuell an das Kalzium kommt, wie zum Beispiel durch ein Mineralwasser.
Wer sich also vegan, vegetarisch oder einfach ohne Kuhmilch ernähren möchte, für den sind die pflanzlichen Drinks also durchaus eine Ergänzung zum täglichen Speiseplan. Besonders die Reismilch habe da ihre Vorzüge.
Die Reismilch, die hat häufig einen sehr hohen Wasseranteil und ist zum Beispiel eben für Allergiker in dem Sinne geeignet, weil sie am wenigsten allergenes Potenzial hat. Hat aber zum Beispiel auch sehr wenig Protein.
Für Menschen mit einer Nierenerkrankung ist zum Beispiel eine eiweißarme, also proteinarme Ernährung von Vorteil. Allerdings sollten Reismilchtrinker den hohen Zuckergehalt beachten. Auch Kokosmilch hat ihre Vorteile. Sie ist zwar fettreich, aber deutlich weniger als Sahne und eignet sich daher gut zum Kochen. Aber auch bei ihr gibt es Nachteile. Das in ihr enthaltene Fett gehört zu den cholesterinbildenden Fettsäuren, sodass damit schon die empfohlene Menge an diesen Fettsäuren abgedeckt sein kann. Die Mandelmilch hat dagegen nur Fettsäuren, die kein Cholesterin bilden. und man kann sie auch ungesüßt kaufen. Sie eignet sich sogar zum Backen. Backen und kochen kann man aber auch mit der Hafermilch. Ihre Vorzüge? Sie ist ähnlich wie die Reismilch eine gute Alternative für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit. Das Fazit der Ernährungswissenschaftlerin aus ihren Untersuchungen der Milchersatzgetränke lautet,
dass sie weder gesund noch ungesund sind, sondern dass man sich wirklich anschauen muss, was drin ist, dass man sich überlegen muss, wofür man die verwenden möchte und was man damit ersetzen möchte. Und dass man sich dann auch über die allgemeine Ernährung Gedanken macht und schaut, ob das ausgewogen ist und viele frische Produkte enthält.
Das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say, here we go again. She's gonna moan again. I should spare you love, just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just white noise and it's done before it begins. 'Cause your temper's getting thin. But there's just one thing that I wanna know, just one little thing before I go, before I go. Ooh, it's who takes care of me. Tell me who takes care of me.
In unserem Schwerpunkt in Logo geht es heute um die Ernährung. Übrigens auch ein Schwerpunkt in der Wissenschaft. Es kommen fast täglich neue Ernährungsstudien heraus, in denen Ergebnisse aus der Ernährungsforschung präsentiert werden. Das Problem, die Erkenntnisse von heute über ein Lebensmittel können am nächsten Tag schon wieder ganz andere sein. In einer Studie werden sie für besonders gesund erklärt, in einer anderen für ungesund. Ich habe darüber mit Andreas Pfeiffer gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam und an der Charité in Berlin. Dass sich die Ernährungsstudien manchmal widersprechen. Inwiefern kennen Sie dieses Problem?
Es ist tatsächlich so, solche Studien sind oft widersprüchlich. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Gründe. Einer ist, dass manche Studien sehr klein sind. Sagen wir, wenn ich mit 15 Menschen eine Studie mache, dann kann es sein, dass ich zufällig 15 bestimmte Typen erwische, die sich anders verhalten als der Rest. Das Zweite ist, Nahrungseinflüsse sind trotz allem auch sehr individuell verschieden. Die Menschen reagieren unterschiedlich und damit können wir bis heute schlecht umgehen. Wir geben ja Ernährungsempfehlungen, die sozusagen für mehr oder weniger alle zutreffen sollen. Aber schon wenn man eine Einteilung danach macht, ob man Menschen nimmt, die eine Stoffwechselstörung haben, wie einen beginnenden Diabetes oder nicht, dann sind die Empfehlungen, die man geben sollte, durchaus andere. Selbst wenn man das berücksichtigt, hat man noch große Inkonsistenzen und Unterschiede zwischen den Studien. Und wenn das sehr hoch ist, dann sagt man kann dazu keine klare Aussage machen.
Wie kommen die meisten Ernährungsstudien eigentlich zustande? Also wie wird genau erforscht, welche Ernährung uns gut tut oder eben nicht?
Also es gibt zwei Arten von Studien. Das eine sind die Bevölkerungsstudien. Das ist zum Beispiel hier in Potsdam die Potsdamer EPIC-Studie. Da sind 27.000 Potsdamer angeschrieben worden und gefragt worden, ob sie mitmachen. Und die werden alle zwei Jahre gefragt, was sie essen, was sie tun, welche Tabletten sie nehmen, was für Krankheiten sie haben und so weiter und wie viel Sport sie machen. Daraus berechnet man dann, Heidelbeeren sind gesund oder nicht, wenn die angeben, sie essen viele oder wenig Heidelbeeren. Das sind die sogenannten epidemiologischen Beobachtungsstudien, die relativ ungenau sind, weil die Leute natürlich auch falsche Angaben machen auf den Fragebögen. Oder wenn ich sie jetzt frage, wie viel Heidelbeeren essen sie, dann essen sie jetzt mehr und in einer anderen Zeit weniger. Also das ist sehr ungenau. Die besseren Studien, die auch eine höhere Wertigkeit haben, sind die sogenannten randomisierten prospektiven Studien. Da fragt man, sagen wir 100 Menschen, ob sie mitmachen, sagen wir mediterrane Ernährung gegen nicht mediterrane Ernährung. Und am besten ist dann die Studie, wenn man die Nahrungsmittel auch noch weitgehend stellt und die Menschen über einen möglichst langen Zeitraum beobachtet und dann guckt, was ist besser oder schlechter in der einen oder anderen Gruppe. Also verbessern die sich mit bestimmten Erkrankungen, kriegen sie mehr oder weniger Hochdruck oder Fettstoffwechselstörungen und so weiter. Und man versucht daraus dann zu sagen, was ist tatsächlich gesund und was nicht.
Aber es gibt ja viele Faktoren, auch neben der Ernährung, die sich auf unsere Gesundheit auswirken. Umweltfaktoren, Bewegung, genetische Voraussetzungen. Klar, sogar unsere Zufriedenheit ist nicht unerheblich. Wenn Ernährungsstudien mit Probanden erstellt werden, wie lassen sich da überhaupt aussagekräftige Ergebnisse über die Ernährung gewinnen? Denn ihre Gesundheit kann ja auch von ganz anderen Faktoren beeinflusst werden.
Ja, nur in der prospektiven Studie, also wo ich Leute jetzt aussuche und zufällig einteile in zwei Gruppen,
ja,
dann versuche ich all diese Faktoren dem Zufall zuzuordnen. Ja, also wenn ich dann eine ausreichend große Studie habe, dann werden die vergleichbar sein bezüglich der Risikofaktoren, die sie haben. Das ist der wichtige Unterschied gegenüber einer Beobachtungsstudie. Sagen wir, wenn ich da Veganer betrachte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Veganer sich insgesamt unterschiedlich verhalten. Mhm. Ja, dass die eben mehr Fahrrad fahren, dass die vielleicht mehr in die Kirche gehen oder sowas machen. Und das kann durchaus Einflüsse haben.
Tatsächlich hat man ja das Gefühl, dass es fast jeden Tag ein neues Ergebnis aus der Ernährungswissenschaft gibt. Gibt es mehr Ernährungswissenschaftler, mehr Universitäten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, oder sind die Forscher einfach unglaublich schnell geworden?
Die Studien sind meistens klein, also da nimmt man, sagen wir, 30 oder 40 Menschen, teilt die in zwei Gruppen ein, 2x20, und gibt denen, sagen wir, jetzt eine Ernährung mit viel Omega-6-Fettsäuren gegenüber gesättigten Fetten oder Omega-3-Fettsäuren. Ja. Und die macht man dann über 6 Wochen und dann kommt anschließend die Nachricht in der Presse raus. Solche Studien werden rings um die Welt gemacht und die kommen heutzutage im Internet auch überall raus. Ne? Der eine berichtet drüber und der andere sieht es und greift es auf, sodass eben Studien, die im Grunde quer durch die Welt gemacht werden, bei uns dann auch als Nachrichten auftauchen. Und dadurch entsteht natürlich dann schon eine relativ große Zahl. Aber die großen Ernährungsstudien, also wo man über einen längeren Zeitraum wie mehr als 6 Monate Menschen, ein paar hundert Menschen tatsächlich mit der einen oder anderen Form ernährt, die sind auch sehr, sehr aufwendig, sehr teuer, kosten so 15, 20 Millionen, sind zum Beispiel von der EU bezahlt. Die sind dann schon sehr aufwendig und da dauert es Jahre, bis die fertig werden. Da werden die Aussagen dann auch im Allgemeinen doch sehr viel eindeutiger.
Woran können wir das merken als Laien, dass das solche Studien sind?
Es ist nicht ganz einfach, weil man die im Grunde nach den fachmännischen Kriterien beurteilen muss. Die Frage ist, wie groß ist die Studie, wie lange ist sie und wie gut war sie kontrolliert.
Die Ergebnisse aus neuen Ernährungsstudien finden in der Öffentlichkeit ja immer ein ganz großes Interesse. Viele Menschen wollen mehr darüber wissen, welches Essen gesund ist und welches eben eher nicht. Was würden Sie raten? Wie sollten all die Menschen, die sich für eine sinnvolle Ernährung interessieren, mit den vielen neuen Ergebnissen aus den Ernährungsstudien denn insgesamt umgehen?
Also es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Dann gibt es natürlich die Institute, die sich mit wirklich qualifizierten Wissenschaftlern damit befassen. Das ist zum Beispiel das Deutsche Institut für Ernährungsforschung oder das Institut von der TU in München. Also es gibt schon ein paar Institute in Deutschland, die Nachrichten rausgeben, die qualifiziert sind. Also ich stimme Ihnen zu, ich finde, die zuverlässigen Quellen für die Öffentlichkeit sind nicht leicht zu finden und zu lesen. Und es wird viel Verwirrung da gestiftet.
Was ist denn Ihr Ratschlag? Was sollten wir essen? Haben Sie da auch einen Tipp als Ernährungswissenschaftler?
Klar ist zum Beispiel, dass eine frische pflanzliche Nahrung gesund ist, dass gesättigte Fette schlecht sind, dass die pflanzlichen nicht tropischen Öle, also Rapsöl, Olivenöl und so weiter, recht gesund sind. Dass man vor allen Dingen schlank und körperlich aktiv bleiben sollte. Das Gewicht spielt eine ganz zentrale Rolle, auch dafür, ob Nahrungsmittel dann negative Auswirkungen haben. Dass die gesüßten Getränke, Limonaden, Zucker, dass das eher ungesund macht. Dass zum Beispiel Getreide, Vollkornprodukte gesund sind. Die Ölsaaten wie Leinsamen, Kürbiskerne und so sind sehr gesunde Nahrungsmittel, auch wenn sie viele Kalorien haben. Und solange man die so isst, dass man nicht zunimmt, trägt man viel zu seiner Gesundheit bei.
Das war Andreas Pfeiffer, Wissenschaftler am Deutschen Institut für Ernährungsforschung und an der Charité in Berlin. Um Ernährung ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um die Folgen des Klimawandels. Und zwar speziell in Mecklenburg-Vorpommern.
Resistance to your kind of thrill, lend me your lips, let me know that you're real. Can't commit this crime, can't ignore. You got my love staying hard on the floor, so I surrender. Can't take it no more. I gotta see.
Ende vergangener Woche trafen sich Wissenschaftler in Warnemünde, um sich über die Fakten und Folgen des Klimawandels in Mecklenburg-Vorpommern auszutauschen. Klimawandel konkret hieß die Veranstaltung, zu der die Heinrich-Böll-Stiftung, das Leibniz-Institut für Ostseeforschung und der BUND eingeladen hatten.
Die Wissenschaftler stellten neue Ergebnisse aus der Klimaforschung vor und diskutierten über die Perspektiven für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Eine wichtige Rolle spielten dabei immer wieder die zahlreichen Moore, die es dort gibt. Thomas Sambol hat sich angehört, warum.
Das Moor, unheimlich, düster und tückisch. So haben Menschen früher diese Landschaft oft wahrgenommen, mancher ist dort damals auf Nimmerwiedersehen versunken. Professor Hans Josten von der Uni Greifswald ist dagegen ein Moor-Fan. Nicht, weil er die Gefahr liebt oder sich gern gruselt, nein, denn ein Großteil der Moore wurde trockengelegt, damit die Landwirte die Flächen nutzen können. Der Ökologe findet Moore vielmehr deshalb so spannend, weil sie ein wichtiger Schlüssel für den Klimaschutz sind, allerdings nur, wenn sie nicht entwässert wurden. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, einem der moorreichsten Bundesländer, wäre es im Kampf gegen den Klimawandel wichtig, die Moore wieder zu renaturieren.
Wenn man ein entwässertes Moor wieder vernässt, verringert man sehr viele Treibhausgasemissionen. Die entwässerten Moore in Mecklenburg-Vorpommern sind die wichtigste Quelle von Treibhausgasen überhaupt. Ein Drittel von allen Emissionen in Mecklenburg-Vorpommern kommen aus den entwässerten Mooren. So, das muss eine hohe Priorität haben. Um das anzugehen, wollen wir die Emissionen zurückdrängen.
Vereinfacht gesagt bindet ein natürliches, nasses Moor jede Menge Kohlenstoff im Boden. Wird es trockengelegt, wird der Kohlenstoff freigesetzt und gelangt als Klimakiller Kohlendioxid in die Atmosphäre. Rund 30% der CO2-Emissionen in Mecklenburg-Vorpommern stammen aus trockengelegten Mooren. Die Zauberworte heißen deshalb Renaturierung und Wiedervernässung, erklärt Hans Josten. So ließe sich der CO2-Ausstoß auf etwa 5% reduzieren. Damit die Bauern den Boden aber trotzdem weiter nutzen können, haben die Forscher der Uni Greifswald ein neues landwirtschaftliches Bewirtschaftungskonzept entwickelt, das sie Paludikultur nennen. Hans Josten nennt ein Beispiel.
Es zeigt sich, dass Schilf für gleiche Zwecke eingesetzt werden kann als Mais. Dann kann man einen Schilfacker auf wieder vernässtes Moor machen. Und dann hat man auch immer die gleiche Produktivität, aber man gewinnt ja die Klimawirkung durch die Wiedervernässung.
Zu dieser Klimawirkung gehört übrigens auch ein Abkühlungseffekt.
Weil mehr Wasser verdunstet und die Verdunstung, die braucht eigentlich sehr viel Energie. Und diese Energie ist dann nicht verfügbar, um die Luft aufzuheizen. Der gleiche Weise, dass es nah am Meer immer kühler ist als im Lande. Wenn man hier in Warnemünde ist, ist es immer kälter oder kühler als in Berlin. Das macht 5 Grad aus. Das ist die Kühlung der Verdunstung. Und das kriegt man auch, wenn man Moore wieder vernässt. Und das ist natürlich relevant, wenn wir in einer Welt leben, die aufheizt, dass wir auch lokale Kühlelemente haben.
Wahrscheinlich werden sich aber auch in Zukunft deutlich mehr Menschen am Strand abkühlen wollen. Ob sie aber auch noch so gern ins Wasser gehen werden, da sind sich die Wissenschaftler, die sich zum Klimawandelkongress in Warnemünde getroffen haben, nicht sicher. Denn weil die Ostsee durch den Klimawandel immer wärmer wird, wandern bereits jetzt immer mehr neue Mikroorganismen ein. Und die können es in sich haben, erklärt der Warnemünder Küsten- und Meeresforscher Gerald Czernewski.
Ein sehr konkretes Problemfeld sind die Vibrionen. Vibrionen sind menschenschädliche Bakterien. Bekannter Vertreter ist der Choleraerreger, der in Schweden schon beobachtet worden ist. Bei uns ist es eine andere Art, aber diese entwickeln sich massiv oberhalb von Temperaturen von 20 Grad, speziell auch in trüben, flachen Gewässern. Und da ist zu erwarten, dass Vibrionen sich verstärkt zeigen werden in Zukunft durch den Klimawandel.
Auch Schiffsbohrmuscheln könnten sich in Zukunft häufiger zeigen. Die Lieblingsspeise dieser 15 bis 20 Zentimeter langen Würmer, Holz. Genau das Material, aus dem viele Buhnen gebaut wurden. Gut möglich also, dass solche Wellenbrecher demnächst viel häufiger erneuert werden müssen. Ohnehin ist beim Küstenschutz im Klimawandel Kreativität gefragt, meint Gerald Czernewski. Denn der Meeresspiegel steigt bereits.
Was wir zunehmend sehen, ist, dass es schwierig wird, die Küstenlinie so zu halten, wie wir sie derzeit kennen. Wir müssen Schwerpunkte setzen und müssen uns überlegen, wie wir auf der einen Seite Eigentum und Siedlungen schützen können, auf der anderen Seite aber Teile der Küste, die nicht besiedelt sind, den natürlichen Lauf der Kräfte auch wieder überlassen.
So ein Schwerpunkt ist zum Beispiel Markgrafenheide im Nordosten von Rostock. Der Ort wurde aufwendig eingedeicht, Dünen künstlich verstärkt, die Buhnen erneuert. Nur wenige Kilometer weiter, vor dem Hüttelmoor, wurden die Schutzbauwerke dagegen aufgegeben. Bei einer Sturmflut stünde das Hüttelmoor dann unter Wasser und würde quasi auf natürliche Weise wieder vernässt. Ohne Buhnen kann die Strömung aber auch Sand küstenparallel bis nach Graal-Müritz transportieren und das Ostseebad könnte sich teure Strandaufspülungen sparen. Kreative Lösungen sind aber auch in der Stadt und auf dem Land gefragt. Niederschläge werden in Zukunft wohl vor allem dann fallen, wenn sie den Ackerpflanzen nichts nützen, befürchtet Hubert Heilmann von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei. In der wichtigen Wachstumsphase droht dagegen Wassermangel.
Die Landwirtschaft auch bei uns wird nicht zu den Gewinnern, sondern zu den Verlierern des Klimawandels gehören. Langfristig. Das Wasser wird knapper. Wasser ist ja ein limitierender Faktor für die Pflanzenbestände. Und lassen Sie es mal wirklich zu einem Kippen bestimmter Großraumwetterlagen kommen. Beispielsweise der Golfstrom bricht weg. Dann haben wir hier Vegetationsbedingungen, wie wir sie in Teilen Kanadas haben. Dann müssen wir von Ackerbau, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber auf Rentierhaltung umstellen.
Schon jetzt machen immer neue Arten von Schädlingen den Landwirten das Leben schwer. Stadtbewohner leiden dagegen unter den zunehmenden Starkregen. Gerade Rostock, das zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels liegt und jede Menge Senken aufweist, könnte bei immer kräftigeren Güssen große Probleme bekommen. So wie 2011, als nach schweren Regenfällen schon einmal einige Stadtteile unter Wasser standen. Um das zu verhindern, könnte Rostock zu einer Schwammstadt werden, so Sven Schmeil vom Amt für Umweltschutz.
Man muss also gucken, dass man mit Hilfe von Dachbegrünung, mit Hilfe von Tiefbeeten und anderen Möglichkeiten, Wasser zu speichern und gedrosselt in Systemen, Kanalisation zurückzugeben, sich diesen veränderten Regenereignissen stellt.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich das Land fit machen will für die Folgen der Erderwärmung. Denn eines steht fest, in Sachen Klimawandel könnte einiges zukommen auf Mecklenburg-Vorpommern. Und die ersten Folgen sind bereits zu spüren.
Die Folgen des Klimawandels in Mecklenburg-Vorpommern. Thomas Samboy berichtete.
I'm a fallen angel, don't wanna be somebody's saint. I've tarnished my halo and my specialty is to date. But I want you to think of me as better than. I've chased away my demons, but I'm human at my best. So come adore me, but know I'm gonna fall off of this pedestal that I hope you put me on. And as God's above me, I swear I'd try to be.
Wissenschaftler vom Julius-Kühnen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, haben von einer Expedition in Afrika einen ganz besonderen Schatz mitgebracht. Dabei handelt es sich nicht um Gold oder Diamanten, sondern um Pflanzenteile. Zum Beispiel um die Rinde und die Wurzeln von riesigen Bäumen. Sie stammen aus Wäldern, zu denen Wissenschaftler normalerweise keinen Zutritt haben. Die sogenannten heiligen Wälder im Benin dürfen bis heute nur Voodoo-Priester betreten. Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen für Pflanzenschutzmittel und Medikamente nahmen die Wissenschaftler aber zu solchen Voodoo-Priestern Kontakt auf und durften sich dann mit ihnen gemeinsam genauer in diesen Wäldern umsehen. Außerdem erzählten die Voodoo-Priester ihnen einiges aus ihrem traditionellen Wissen über die Wirkung von manchen Pflanzen. Carmen Wojcik mit Einzelheiten von der ungewöhnlichen Forschungsreise.
Voodoo heißt übersetzt Geist oder Gott und ist eine westafrikanische Religion, die ursprünglich aus dem Staat Benin stammt. Bis heute führen Voodoo-Priester dort regelmäßig Zeremonien durch, um kranke Menschen zu heilen. Dabei wird gesungen, auch Blut spielt eine Rolle. Aber die Grundlage dieser Heilkunst sind Tinkturen, Tees und Pulver aus speziellen Kräutern, erzählt Kerstin Lindner vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Bei ihrem Besuch des Voodoo-Priesters in Afrika hat die Biologin viel über die von ihm verwendeten Heilpflanzen und Kräuter erfahren.
Der hat uns in einen sakralen Raum geführt, sehr majestätisch als Voodoo-Priester. In diesem Raum hat er eine Zeremonie uns vorgeführt und das war dann sehr spannend mit viel Blut. Aber zwischendurch auch immer eben diese Tinkturen. Kräuter werden gekocht und es werden daraus Pasten erzeugt. Die Pasten werden auf irgendwelche Körperteile gelegt. Tees werden getrunken oder Tücher werden in diese Tees gegeben. Und dazu dann immer wieder diese Nähe zu den Göttern, zu den Geistern, zu Ahnen. Es wird getanzt, es gibt Trance, Opfer für die Götter. Und beides greift ineinander über.
Die deutschen Forscher sind in die westafrikanische Kultur eingetaucht und haben während ihrer Reise selbst erlebt, dass solche Zeremonien dort etwas ganz Alltägliches sind. Etwa 60-90% der Bevölkerung gehen nicht ins Krankenhaus oder zu einem Arzt, sondern zu einem Voodoo-Priester, sagt Kerstin Lindner. Denn die Menschen vertrauen auf das traditionelle Wissen. Der Grund ist der Erfolg, den die Behandlungen verzeichnen. Aber worin liegt der Erfolg? Ist es wirklich die Wirkung der ausgesuchten Pflanzen? Und was für neue Möglichkeiten könnte das für unsere Medizin beinhalten? Dem wollten die Forscher des Julius-Kühn-Instituts auf den Grund gehen. Was sich aber zunächst als schwierig erwies: Das Wissen der Voodoo-Priester steht nicht in Büchern, sondern wird mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. So erzählt ein Großvater seinem Enkel Geschichten von Bäumen mit heilender Wirkung oder von Rezepten für Tinkturen aus der Rinde oder den Blättern von Bäumen, die Hautentzündungen heilen.
Das heißt für uns, Achtung, da gibt es eine Wirkung gegen Bakterien. Und das gibt uns den Hinweis, dass wir da eventuell ein Antibiotika dahinter vermuten könnten. Ja, so sind wir vorgegangen.
Die Wissenschaftler haben in Afrika speziell nach Pflanzen gesucht, die gegen Bakterien und Pilze wirken könnten. Auf ihre Anfrage hin hatte ein Botaniker aus Benin den Kontakt zu den Voodoo-Priestern hergestellt und den Forschern in Deutschland schließlich eine Liste mit rund 30 verschiedenen Heilpflanzen zusammengestellt. Pflanzen, von denen Kerstin Lindner zu einem Großteil noch nie zuvor gehört hatte.
Das war ja das Spannende. Wir haben jetzt Pflanzen, die dort vor Ort durchaus bekannt sind. Und mit diesen Pflanzen, die haben wir gesammelt und mit denen sind wir jetzt nach Deutschland gekommen. Und erst hier werden wir feststellen, was ist die aktive Substanz oder haben wir ein Substanzgemisch, was möglicherweise wirklich einen bioziden Effekt hat.
Biozide sind Substanzen, mit denen sich Schädlinge oder Lästlinge wie Insekten, Mäuse oder Ratten, aber auch Algen, Pilze oder Bakterien bekämpfen lassen. Die von den Voodoo-Priestern verwendeten Heilpflanzen hat Kerstin Lindner selbst in den westafrikanischen Urwäldern eingesammelt.
Da sind wir mit dem Auto ein wenig hineingefahren, dann wurde das immer dichter. Und dann hat jeder von uns, wir waren eine 6-köpfige Exkursionsgruppe, ein paar Papiertüten in die Hand bekommen, Scheren etc. Und dann sind wir durch diesen Wald immer dichter gegangen und es waren primär Bäume. Und von diesen Bäumen haben wir die Rinde entnommen, haben wir Wurzeln entnommen und Blätter.
Es gab dort zum Beispiel einen Baum mit vielen großen Dornen am Stamm. Jeder Dorn sah aus wie das Horn von einem Nashorn, erinnert sich die Biologin.
Wir sind dann bestärkt worden von diesen traditionellen Heilern, uns doch auch mit dieser Pflanze auseinanderzusetzen. Wir haben von dieser Pflanze sowohl Rinde als auch Wurzeln als auch Blätter mitgenommen. Wir haben das getrocknet und augenblicklich sind wir in dieser Phase, wo aus all diesen Pflanzenteilen ein Pulver erzeugt wird und mit diesem Pulver arbeiten wir weiter.
Die Analysen zur Wirkung werden an der Hochschule Anhalt und am Julius-Kühn-Institut nun durchgeführt. Dabei wird nicht nur die bakterielle, sondern auch die Wirkung gegen Pilzkrankheiten bei Menschen und Tieren getestet. Sollten die Forscher schließlich tatsächlich durch die Pflanzenbestandteile aus den Wäldern in Benin ein neues Antibiotikum entdecken oder ein neues Pflanzenschutzmittel entwickeln können, ist vorgesehen, dass der westafrikanische Staat finanziell an dem Gewinn beteiligt wird.
Das war ein Beitrag von Carmen Wojcik.
Strong, oh, how I was wrong. A bad kind of good girl, believe. Notizen aus der Wissenschaft.
China hat beim Start seiner neuen Schwerlastrakete Langer Marsch 5 einen Fehlschlag hinnehmen müssen, oder vielmehr einen Fehlstart. Am vergangenen Wochenende sollte die Rakete zu ihrer Weltraummission vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan abfliegen. Auf dem Flug ins All sollte die Rakete einen Kommunikationssatelliten absetzen. Die Mission sei aber fehlgeschlagen, wie die chinesischen Nachrichtenagenturen mitteilten. Was genau mit der Rakete passiert ist, ist bislang unklar. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, hieß es. Die Rakete Langer Marsch 5 spielt eine wichtige Rolle für die chinesische Weltraumforschung. Mit ihr sollen Module für die geplante Raumstation des Landes ins All gebracht werden und in Zukunft auch Flüge zum Mond und zum Mars unternommen werden. Die Flugkunst von Vögeln beeinflusst die Form ihrer Eier, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Die guten Flieger unter den Tieren legen eher asymmetrische oder elliptische Eier, die weniger guten dagegen vielmehr kugelige, wie die Forscher berichteten. Der Grund dafür sei vermutlich, dass die Entwicklung eines stromlinienförmigen Körpers, der für eine hohe Flugleistung erforderlich ist, auch zu Veränderungen der Eiform geführt hat. Bisher kursierten zur Erklärung der unterschiedlichen Form von Vogeleiern zahlreiche andere Theorien. Eine davon besagt, dass vor allem Küstenvögel konische Eier legen, um ein Herunterrollen von den Brutplätzen an Klippen zu verhindern. Einer anderen Theorie zufolge hängt die Form mit der Zahl der Eier in einem Gelege zusammen. Und noch eine Neuigkeit aus der Vogelwelt. Manche Vögel haben scheinbar Gefallen an Zigaretten gefunden. Nein, sie rauchen natürlich nicht, aber wie Wissenschaftler aus Mexiko jetzt herausgefunden haben, bauen Finken offenbar gezielt Zigarettenstummel in ihre Nester ein, um sich vor Parasiten zu schützen. Besonders bei starkem Zeckenbefall der Nester bauen die Vögel die Zigarettenstummel und dabei besonders die Filter in ihr Bauwerk ein. Schlafforscher plädieren für einen späteren Schulbeginn in unserem Land. 9 Uhr wäre eine gute Zeit, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Tatsächlich könne der frühe Unterrichtsbeginn, besonders wenn die Schule schon vor 8 beginnt, sich schädlich auf das Lernen von jungen Menschen auswirken. Vor allem aber solle der Unterricht in frühen Stunden mit Fächern wie Sport, Kunst oder Musik angefangen werden, aber nicht mit Mathe oder Physik. Der frühe Schulbeginn mache insbesondere Schülern ab der Pubertät zu schaffen, sagen die Schlafforscher. Nach einer neuen Studie der Universität Leipzig kann bereits eine halbe Stunde weniger Schlaf die Leistungsfähigkeit um 30% reduzieren.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Sönke Peters.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Beim Bau von Häusern und Brücken wird inzwischen mehr auf den Tierschutz geachtet. Wir berichteten in der vergangenen Woche zum Beispiel über Architekten in Braunschweig, die zusammen mit Biologen Konzepte erarbeiten, um verschiedene bedrohte Tierarten vom Aussterben zu bewahren. Auch Bauingenieure an der Universität Duisburg-Essen haben sich mit solchen Möglichkeiten beschäftigt. Es geht ihnen dabei besonders um einen Vogel, den Eisvogel. Sie wollen diesem Tier dabei helfen, gute Brutplätze zu finden, um sich in Ruhe vermehren zu können. Zusammen mit Biologen beobachten die Ingenieure dafür den Vogel und sein Verhalten ganz genau. Octavia Verbücheln hat die Wissenschaftler dabei begleitet.
Ich stehe mit Tobias Rautenberg von der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet an einem Gewässer in der Ruhraue. Und was wir hier beobachten wollen, sind Eisvögel. Da haben wir eben schon mal einen Eisvogel fliegen sehen.
Genau, der ist jetzt gerade gekommen, das ist das Männchen. Der bringt jetzt einen Fisch für die Jungvögel. Die sind jetzt noch relativ klein, vielleicht 2 Wochen alt und werden jetzt gefüttert.
Wo brütet jetzt der Vogel?
Ja, der brütet da hinten links in der kleinen Steilwand. Der Eisvogel, der baut sich also in Steilwände eine eigene Röhre, buddelt da richtig so 1 Meter rein, legt eine Brutkammer an und da werden dann die Eier reingelegt und die Jungen schlüpfen dort und werden dann mit kleinen Fischen versorgt von den Altvögeln.
Wenn man sich jetzt diese Brutmöglichkeit anguckt, die besteht jetzt aus Erde, Sand oder woraus besteht die? Wo brütet der am liebsten?
Wichtig ist, dass das ein Boden ist, in dem der Eisvogel graben kann. Das heißt, der darf nicht zu sandig sein, nicht zu kiesig. Der muss halt eine gute Mischung haben. Aus verschiedenen Korngrößen nennt der Bodenkundler das. Und das muss halt so sein, dass das auch stabil ist, aber er trotzdem auch gut graben kann.
Jetzt wollten die Bauingenieure der Universität Duisburg-Essen allerdings mal genau wissen, wie der Boden zusammengesetzt sein muss, damit der Eisvogel darin brütet, und haben sich mit ihnen und anderen Fachleuten aus biologischen Stationen in einem wissenschaftlichen Projekt zusammengetan.
Genau, also wir waren da vor allem für die Probennahme im Gelände zuständig. Das heißt, wir haben verschiedene Standorte ausgewählt, an denen der Eisvogel vorkommt, aber auch Stellen, wo er nicht vorkommt, um halt auch eine Kontrollprobe zu haben. Und haben dann jeweils einen Eimer voll Material entnommen aus dem Bereich der Brutwand. Nicht direkt da, wo der gebaut hat, weil wir wollten da ja nichts kaputt machen. Aber drumherum ist ja die Bodenart auch anzunehmen dieselbe.
Um so eine Probe zu nehmen, müssen wir hier erstmal durch das Gestrüpp hier gehen, um an den Uferbereich zu kommen. Das machen wir natürlich nicht direkt an der Brutwand, sondern ein Stückchen weiter weg, damit wir die Vögel nicht stören. Tobias Rautenberg füllt jetzt Erde in einen mitgebrachten Eimer. Und den Eimer nehme ich mit, um die Probe analysieren zu lassen. Ich bin jetzt mit meiner Bodenprobe im geotechnischen Labor der Universität Duisburg-Essen. Jörg Nolzen ist der Leiter des Labors und er wird jetzt die Probe auseinandernehmen sozusagen. Wie machen Sie das?
Wir haben jetzt hier einen Siebturm mit unterschiedlichen Siebgrößen. Da untersuchen wir jetzt die Kornzusammensetzung der Bodenprobe. Das machen wir folgendermaßen. Wir sieben den Boden durch und haben dann auf jedem Sieb eine unterschiedliche Korngrößenfraktion, die wir weiter untersuchen können.
Sie wollen ja auch unterschiedliche Anteile an dieser Sandprobe rausbekommen. Was gibt es dann noch für Methoden?
Da müssen wir die Probe zuerst einmal aufrühren. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir die Schlemmanalyse durchführen mit unseren Standzylindern.
Das heißt, das kriegen Sie dann raus?
Wir bekommen dann eine Korngrößenverteilung heraus, so nennt sich das, dass wir wissen, wie viele Gewichtsanteile pro Korngröße in dem Boden vorhanden sind.
Nachdem wir die Bodenprobe analysiert haben, frage ich Martin Dennecke. Er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft hier an der Universität Duisburg-Essen. Ist das jetzt eine typische Zusammensetzung von einer Eisvogelbrutwand, was ich hier mitgebracht habe?
Das ist auf jeden Fall eine typische Eisvogelwand. Also wenn wir uns jetzt hier mal die Grafik angucken von dem Ergebnis, dann haben wir in der Mitte die sandigen Bestandteile, die machen einen ganz Teil aus. Und dann haben wir einige wenige kleinere Steine in dem Material. Und was wir immer wieder festgestellt haben, deshalb können wir auch sagen, das ist typisch, bei allen Proben, die wir genommen haben, war immer ein gewisser Anteil an bindigem Material drin. Ein bindiges Material, das ist Tonmaterial zum Beispiel. Das verbindet auch das sandige Material und kleinere Steine, sodass die Tunnel gut halten und auch viele, viele Jahre zum Teil vom Eisvogel benutzt werden können.
Sie sind ja nicht nur Bauingenieur, sondern auch Biologe. Und die Untersuchung hat auch einen Hintergrund, denn Sie wollen langfristig damit ja auch dem Eisvogel helfen.
Ganz genau, also es geht darum, welche Stellen an den Gewässern können wir primär für den Eisvogel zur Verfügung stellen. Wenn wir Stellen haben, wo gar keine Steilwände sind, dann können wir Steilwände künstlich erzeugen. Und dazu brauchen wir natürlich eine Bodenmischung. Und inzwischen haben wir die Information, wie man so einen Boden herstellt und mischt und dann vor Ort ausbringt, damit der Eisvogel dort seine Höhle anlegen kann.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Octavia Verbücheln. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Imelda May. Die CD heißt Life, Love, Flesh, Blood. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.